Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 16. Dezember 2024, wenige Minuten vor 22 Uhr. Das heißt, gleich dann auch die US-Börsen im wohlverdienten Feierabend. Und die neue Handelswoche hat damit heute sehr, sehr gut begonnen. Am Mittwoch steht ja noch die Leitzinsentscheidung in den USA auf dem Programm. Und dann können wir uns so langsam auf Weihnachten und den Jahreswechsel einstellen. Allerdings muss ich schauen, ob es nächste Woche am 23. Dezember noch einen Podcast gibt oder nicht. Das kann ich aktuell noch nicht ganz sagen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ansonsten, ja, muss man dann weitersehen über die Feiertage am 30., ob es da einen Podcast gibt. Im schlimmsten Falle würde es ihn erst am, ich glaube, 6. Januar des nächsten Jahres dann wieder geben. Aber schauen wir mal. Es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Marktverlauf ab, denn wenn es da drunter und drüber gehen sollte, dann möchte ich euch natürlich nicht im Stich lassen. Wenn da aber alles ruhig und gepflegt seine Bahnen geht und wir vielleicht sogar leicht aufwärts tendieren, sodass da niemand größere Panikattacken erleidet, dann denke ich, werde ich mir über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel eine kleine Auszeit gönnen. Ja, heute auf jeden Fall sehr guter Handelstag. Die US-Indizes, insbesondere die Nasdaq, deutlich im Plus. Aber der Star des Tages ist natürlich der Bitcoin, der es jetzt geschafft hat auf 106, teilweise über 107.000 Dollar und damit auch über die Marke von 100.000 Euro. Der nächste Meilenstein, wenn man so will, und ich hatte hier ja schon vor längerer Zeit und insbesondere auch in meinem TAX-Service ein Kursziel von 120 bis 125.000 Dollar angegeben. Aus meiner Sicht haben wir jetzt das Ausbruchssignal, das Kaufsignal generiert und können dieses Kursziel jetzt angehen. Ich hatte mir immer vorbehalten, dass ich das bei Bedarf auch noch weiter erhöhen kann. Stand heute tendiere ich dazu, aber ich möchte das erst dann tun, wenn ein Kursziel auch abgearbeitet wurde, wenn es auch erreicht wurde. Das heißt, bevor wir nicht mindestens 120, besser sogar 125.000 Dollar tatsächlich sehen, solange möchte ich dann auch noch kein höheres Kursziel ausrufen. Nichtsdestotrotz, ein kleiner Hinweis auch auf meinen YouTube-Kanal, wo ich jetzt auch das Biotech-Video, das ich versprochen hatte, veröffentlicht habe. Ich hatte dort ja auch gesagt, es gibt immer einen Wechsel zwischen Bitcoin-Season und Altcoin-Season. Auch im Bullrun wechselt sich das immer ab und in der Regel ist es so, dass der Bitcoin vorlegt, dann die Altcoins nachziehen, dann kommt der Bitcoin wieder, dann die Altcoins und genau das haben wir bisher gesehen. Wir hatten zunächst diesen krassen Anstieg des Bitcoin in Richtung der Marke von 100.000 Dollar, dann ging es teilweise sogar unter die 90.000er Marke zurück. Auch das eine völlig normale Korrektur, die ich ja auch auf meinem YouTube-Kanal begleitet habe. Und jetzt schießen wir eben weiter nach oben. Und in der Phase, wo der Bitcoin eben Pause gemacht hat, wo er ein bisschen konsolidiert und auch korrigiert hat, in dieser Phase sind viele Altcoins durch die Decke gegangen und jetzt, wo der Bitcoin eben wieder Gas gibt, fließt eben Geld aus den Altcoins raus in den Bitcoin rein und deswegen ja, sind die derzeit nicht ganz so gut unterwegs. Das ist aber eine völlig normale Entwicklung, die ich auch genauso im Prinzip angesagt habe, die in der Vergangenheit auch immer wieder so war. Und von daher beschäftigt mich das derzeit nicht, auch wenn es da den einen oder anderen Kritiker gibt, der dann sagt, ja, jetzt die Altcoin-Season ist schon wieder vorbei. Aus meiner Sicht ist sie das nicht. Und auch hier genügt natürlich ein Blick in die Historie, wie es in der Vergangenheit immer so gelaufen ist. Denn es war da meistens so, dass eben 6 bis 8, 9 Monate nach dem Bitcoin-Halving ein richtiger Bullrun gestartet ist. Das war ja diesmal wieder so, auch auf Ansage von mir. Und dieser Bullrun endete in der Regel im November des darauffolgenden Jahres. Das heißt, das wäre das kommende Jahr 2025 und bis November wäre natürlich noch viel Zeit. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Zyklen mittlerweile einigen und nicht nur mir und jetzt natürlich nach dem Podcast auch euch bekannt sind. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es diesmal dann etwas anders läuft, weil ja viele wissen, okay, bis November nächsten Jahres geht's und dann fangen sie vielleicht an, 4, 5, 6 oder auch 8 Wochen vorher schon Gewinne mitzunehmen und dann könnte der Bullrun tatsächlich früher enden, vielleicht schon im August, vielleicht im September. Das muss man dann sehen. Soweit wage ich persönlich nicht in die Zukunft zu schauen. Der ein oder andere Akrobat mag das können. Vielleicht verfügt auch der ein oder andere über hellseherische Fähigkeiten. Ich tue es nicht. Ich bewerte immer, was ich sehe, handle auf, was ich sehe und bin damit gut gefahren. Und das ist auch mein Tipp immer an alle Anleger. Diejenigen, die versuchen da irgendwie auf ganz tolle Dinge zu kommen und alle möglichen Statistiken und alles Mögliche mit zu berücksichtigen, die ergötzen sich am Ende dann an diesen ganzen Statistiken, kommen nicht mehr zum Handeln und selbst wenn sie dann am Ende recht haben, bleibt nicht viel hängen, weil man ja eben nicht am Markt teilgenommen hat, wenn man so will. Also insofern, mein Fahrplan steht aktuell. der Bullrun gerade immer noch relativ am Anfang. Wir hatten die erste Phase mit dem Bitcoin-Anstieg Richtung 100.000, dann die Pause des Bitcoin, die Altcoins sind durch die Decke geschossen, jetzt die zweite Phase des Bitcoins, wo er jetzt wahrscheinlich in Richtung 120.000, 125.000 steigt. Dann durften die Altcoins nochmal kommen und dann muss man sich das Ganze, wie gesagt, nochmal anschauen, ob man das Kursziel für den Bitcoin vielleicht erhöhen muss und wie es dann weitergeht. Aber generell glaube ich, dass wir noch einige gute Wochen bzw. Monate am Kryptomarkt vor uns haben. Ja, heute mal zum Einstieg der Kryptomärkte. Mittlerweile ist es dann auch nach 22 Uhr, dann sind die Börsen auch im Feierabend und nichtsdestotrotz möchte ich mit dem deutschen Markt, wie eigentlich immer, an dieser Stelle beginnen. Und da haben wir heute den DAX, der auch relativ lethargisch, mehr oder weniger den ganzen Tag über seitwärts gelaufen ist, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, aber ins Plus hat er das eigentlich nie geschafft. Allerdings war er auch nie stark im Minus. Am Ende, ja, ging es dann noch ein bisschen stärker zurück. Es gab ein Minus von 92,11 Punkten oder 0,45%. 20.313,81 Punkte. Auf der Verliererseite hatten wir heute mal wieder die Autowerte BMW und Mercedes. In erster Linie BMW verliert 3,2% knapp, Mercedes sogar 3,9%. Und der Top-Verlierer, die Aktie von Vonovia, die damit auch wieder unter die Marke von 30 Euro gefallen ist, hier ein Minus von 4,1%. Ja, bei den Autowerten muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ist bald jetzt auch wieder Dividendensaison. Wobei aktuell sind wir im Dezember, da dürften es keine Dividendenabschläge sein. Ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, zuletzt die Autowerte generell ja angeführt von VW in Grund und Boden gehämmert. Da gab es zwischenzeitlich dann eine leichte Erholung und heute wieder eine auf die Mütze. Und wenn man sich anschaut, auch das Spektakel im Bundestag heute mit der Vertrauensfrage und den Aussagen des wirklich langsam lächerlichen Bundeskanzlers Scholz, da kann man sich nur noch an den Kopf fassen, wenn er jetzt die Schuld für seine geplatzte Regierung, die ja eine Kraut- und Rübenregierung war, die nichts auf die Kette bekommen hat, komplett bei der FDP abladen will. Also grundsätzlich bin ich jetzt auch nicht der ganz große FDP-Fan, weil ja, ihr Politikansatz wäre am ehesten meiner, aber sie haben das ja bisher erfolgreich nicht umgesetzt, was sie da oftmals herausposaunt haben. Aber jetzt da dann den ehemaligen Partner quasi so anzugehen, also das wirkt schon wie, weiß ich nicht, so ein Kampf nach einer Ehescheidung oder so. Also das wirklich unterste Schublade, aber das ist man ja mittlerweile von diesen Typen da in Berlin nicht mehr anders gewohnt. Auf jeden Fall für die deutsche Wirtschaft ist es jetzt so eine Frage, ist das gut oder ist es schlecht? Das Land ist im Prinzip in der Rezession, gerade die Automobilbranche natürlich auch. Gerade eben noch im Fernsehen gesehen, dass sich da irgendeine Mitarbeiterin von Ford in Köln beschwert, dass da jetzt auch wieder knapp 3.000 Leute ihren Job verlieren sollen. Da muss man aber auch mal mittlerweile tatsächlich die Leute hinterfragen. Also wenn die dann immer SPD wählen, gewerkschaftsnah und wie das dann immer so schön heißt, und sie dann eine solche Politik bekommen, die genau quasi die Autobranche ruiniert, da muss man sich halt fragen, ob man richtig wählt. Und wenn man sich da nicht hinterfragt, dann ist man es am Ende auch selber schuld, so leid mir das dann auch tut. Denn natürlich steht immer hinter jedem, der da seinen Job verliert, auch oftmals eine Familie und das ist natürlich dann alles nicht schön. Nur wer nicht wählen kann, muss fühlen. Aber damit genug zur Politik. Den einen oder anderen, der mag das ja, der hätte gerne, dass ich mehr solche Aussagen treffe. Aber es gibt natürlich auch viele, die das nicht sonderlich juckt. Nichtsdestotrotz, das muss man hier an dieser Stelle einmal so sagen. Ja, wie gesagt, Vonovia, Top-Verlierer, Immobilienwerte waren auch nicht gefragt heute und generell zuletzt die Zinsen, die auch ein Problem gemacht haben, gar nicht mal unbedingt in der Eurozone, da müsste die EZB eigentlich viel aggressiver die Zinsen senken, da kann man sich höchstens fragen, warum die das nicht tun, aber ist natürlich auch wieder, Lagarde ist eine Juristin, die da an der Spitze steht und eben keine Ökonomin. Und in den USA hat man aber die Situation, dass zuletzt die Inflation wieder etwas angezogen hat, die Federal Reserve morgen trotzdem dann zum dritten Mal die Leitzinsen senken will. Man hat dann zweimal 0,25 und einmal 0,5% gemacht, also insgesamt 1% gesenkt. Und das ist genauso wie die EZB, die eben viermal 0,25% jetzt zuletzt gemacht hat. Aber in den USA, da, wie gesagt, könnte es dann jetzt erstmal eine Pause geben, weil die Inflation zuletzt doch stärker wieder angezogen hat, weil die Wirtschaft auch ganz gut läuft. Aber hier in Europa und insbesondere Deutschland, da müsste natürlich die EZB mehr tun, aber sie tut es eben nicht, vielleicht auch aus Angst vor dem Wechselkurs Euro-US-Dollar. Und solange sie das eben nicht tut, bekommen wir dann ein Problem und auch ein Problem bei Immobilien, denn dann lassen die sich nicht mehr so gut finanzieren und dementsprechend, wie gesagt, Immobilienaktien, die hat es zuletzt unter Druck gesetzt und gerade heute auch Vonovia mit 4,1% der Tagesverlierer eben im DAX. Ja, die Gewinnerseite Rheinmetall, Commerzbank und Siemens Energy. Rheinmetall hatte ich mich zuletzt immer positiv zu geäußert. Es gab jetzt zwar mal Rücksätze, aber die waren ganz normal. Erstens, weil die Aktie zuvor gelaufen ist wie geschnitten Brot und zweitens, weil es ja eben auch auf Hoffnungen gab, dass der Ukraine-Krieg bald enden könnte. Aus meiner Sicht, ich hatte das ja auch nach dem Eigenkapitalforum gesagt, ich hatte das dort ja auch mit den Verantwortlichen von Rheinmetall selbst besprochen. Man glaubt eigentlich auch bei Rheinmetall selbst, wenn der Ukraine-Krieg wirklich zu Ende gehen sollte, vielleicht durch Donald Trumps Vermittlung oder wie auch immer, dann könnte das kurzfristig auch auf die Rheinmetall beziehungsweise auf alle Rüstungsaktien drücken. Die könnten dann durchaus innerhalb kurzer Zeit, vielleicht an einem oder vielleicht 3-4 Tagen, 10%, vielleicht auch mehr, 20% verlieren. Aber das sieht man dann eigentlich als Kaufgelegenheit, denn generell ist natürlich klar, nach dieser ganzen Aktion, nach diesem Angriff von Russland auf die Ukraine, dass man in Europa wieder mehr in Verteidigung investieren muss, was man die letzten 20 Jahre und länger ja so ein bisschen nicht gemacht hat. Und da hat man jetzt den Salat und dementsprechend ist das ein Megatrend, denn wie hat ein Verantwortlicher gesagt, um die Bundeswehr wieder so aufzustellen, dass sie das Land verteidigen kann, braucht es wahrscheinlich 100 Jahre und das wäre natürlich dann 100 gute Jahre für Rheinmetall, das Vorzeigerüstungsunternehmen in Deutschland. Wie man das jetzt findet, ethisch und so weiter, muss jeder immer für sich entscheiden. Ich kann hier nur über die Aktien sprechen und da muss man sagen, Rheinmetall hat schon eine gute Vergangenheit in den letzten 2-3 Jahren gehabt aufgrund der ganzen Entwicklungen in der Welt und die Zukunft, die dürfte, ja, vielleicht muss man auch leider sagen, nicht weniger rosig aussehen. Commerzbank hingegen profitiert natürlich von der Aussicht, dass die Zinsen jetzt nicht so stark erst einmal weiter sinken. Anders als Immobilienwerte. Für Banken ist das dann eher gut. Deswegen auch die Deutsche Bank heute tendenziell auf der Gewinnerseite. Commerzbank muss man aber auch sagen, die Aktie ist zuletzt etwas zurückgekommen, weil so die Übernahmehoffnungen so ein bisschen geplatzt sind. Aber Commerzbank ist ja ohnehin schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren ein Übernahmekandidat. Ob da jemals eine kommt, sei dahingestellt. Letztendlich ist es auch egal, denn grundsätzlich gilt, dass die Aktie eigentlich zu günstig bewertet ist und das haben jetzt einige Anleger auch begriffen, die zuletzt nach dieser geplatzten Übernahmehoffnung durch die UniCredit, weil die ja in Italien eine Übernahme gemacht hat, ja, die das dann jetzt bemerkt haben und dann eben zugegriffen haben. Und generell bleibe ich dabei, charttechnisch sieht das auch ganz gut aus, die Aktie so im Bereich 14,50, wo sie zuletzt hingefallen ist, das war genau der Pullback, den sie machen durfte und jetzt stehen wir schon wieder knapp bei 15,50 €, also 15,42 € heutiger Schlusskurs und insofern, ja, sollte der Weg jetzt da in Richtung 17,50, 18 und später vielleicht sogar über 20 € eigentlich frei sein. Ja, und Siemens Energy, ohnehin ein Phänomen, war mal tief abgestürzt, dann hat die Regierung hier rettend eingegriffen, in dem Fall hat sie das ausnahmsweise und da sieht man auch, dass ich durchaus anerkenne, wenn einer eine gute Leistung der Regierung bringt. Da hat man einen guten Rettungsplan damals gefunden, denn man hat auch den Mutterkonzern Siemens mit in die Pflicht genommen, hat dann nicht einfach nur Staatsgeld reingepumpt und das hat dann bei Siemens Energy jetzt zu einer Monster-Rallye geführt. Ist noch nicht so lange her, 1,5, 2 Jahre vielleicht. Da gab es die Aktie weit unter 10, mittlerweile stehen wir über 50, also auch für die Aktionäre hat sich das gelohnt. Und Siemens Energy steht gut da. Allerdings, meinen Informationen zufolge, haben sie zuletzt in den USA blendende Geschäfte gemacht mit speziellen Turbinen oder machen die immer noch. Aber das wird natürlich auch nicht auf ewig anhalten. Also insofern muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Fakt ist, die Kursrallye habe ich da verpasst. Dazu muss man dann auch stehen. Ist mir in dem Fall aber auch egal, denn das war mir damals zu unsicher mit diesem Staatsrettungsgeldern und so weiter. Und jetzt muss man halt schauen. Auf dem aktuellen Niveau, da bleibe ich dabei, würde ich sie nicht mehr kaufen. Aber das habe ich auch schon gesagt, als die Aktie bei 30 € war und sie sich verdreifacht, vervierfacht hatte gegenüber den Tiefskursen. Also wer weiß, vielleicht steigt sie auch auf 60, 80 oder 100 €, weiß man an der Börse nie. Nichtsdestotrotz, ich habe sie verpasst und ich laufe eben einer Aktie, die ich verpasst habe, nicht hinterher, genauso wenig wie eben einer Straßenbahn. Da bin ich zu sehr Costolani-Schüler. Ja, dann weiter zum MDAX. Heute mit einem fetten Minus von 341,59 Punkten oder knapp 1,3%, also 1,29%, um genau zu sein. Aus dem Handel gegangen 26.186,10 Punkte. Nach wie vor die 27.500er Marke ist entscheidend und die überspringt er einfach nicht. Heute auf der Verliererseite Lanxess, Delivery Hero und Traton. Lanxess muss man sagen, Chemiekonzern, da ist zuletzt, glaube David Einhorn war es, aus den USA mit seinem Hedgefonds eingestiegen. Das hat der Aktie kurzfristig etwas geholfen, aber scheint auch aktuell nur ein Strohfeuer zu sein. Generell muss man sagen, solche Einstiege von Hedgefonds sind natürlich auch immer ein klares Zeichen, dass gerade auch in Amerika beispielsweise solche deutschen Unternehmen als unterbewertet angesehen werden und solche Hedgefonds, die sind zwar auch kurzfristig orientiert, die haben aber im Zweifel auch mal 10 Jahre Zeit. Ich erinnere mich dran, als Hedgefonds damals bei Microsoft eingestiegen sind und gesagt haben, ja, da muss man im Management aufräumen und so weiter. Dann hat es noch 2, 3 Jahre gedauert, bis Steve Ballmer dann tatsächlich gegangen ist. Und mit Satya Nadella hat die Aktie einen Siegeszug angetreten. Und die Hedgefonds, die da 10, 12, 15 Jahre dabei waren, die haben eine ganze Menge Geld gemacht. Also insofern, das machen die durchaus auch. Warren Buffett macht ja auch manchen Trade, aber überwiegend investiert er sogar langfristig. Und das ist natürlich prinzipiell mal ein gutes Zeichen, wenn ein David Einhorn da einsteigt. Aber man muss auch sagen, bei einer Bayer ist Elliott Management von Paul E. Singer eingestiegen zu Kursen, glaube ich, von fast 50 Euro. Und wo die Aktie heute steht, kann man sehen. Also es ist trotzdem kein No-Brainer und es kann trotzdem was schiefgehen. Dementsprechend Lanxess durchaus auf meiner Watchlist ganz weit oben, weil ich die Aktie auch interessant finde, weil ich sie auch günstig finde. Und dieser Einstieg von David Einhorn, der ist dann auch positiv zu werten. Aber nur weil er jetzt da eingestiegen ist, heißt das nicht, dass die Aktie jetzt nicht mehr fallen kann und in ein, zwei Jahren doppelt so hoch steht. Das kann so sein, das muss aber nicht sein. Und dementsprechend, ja, beobachte ich da weiter und folge bisher noch nicht. Dann Delivery Hero hatte einen Börsengang in Dubai. Der hat damals die Aktie nach oben schießen lassen, als die Ankündigung kam, weil man sich da einiges ausgerechnet hat. Jetzt ist der relativ ins Wasser gefallen, muss man sagen. Also die Aktie, die man dort an der Börse in Dubai, glaube ich, gelistet hat, die ist nach anfänglichen kleinen Kursgewinnen dann doch deutlich ins Minus gedreht. Und ja, auf der einen Seite kann man sagen, egal, Delivery Hero hat ja im Rahmen des Börsengangs seine Aktien teuer abgestoßen. Bookbuilding-Verfahren, Emissionspreis, den hat man ja erhalten. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht gut, wenn es so passiert. Zum einen natürlich, weil man sich erhofft hat, wenn die Aktie an der Börse ist, dann steigt sie noch weiter und dann wird natürlich der verbliebene Anteil auch noch mehr wert. Und zum anderen, wenn man sowas natürlich öfter macht, solche Flop-Börsengänge, dann kriegt man irgendwann keine mehr an den Markt gebracht. Also das ist natürlich dann auch eher schlecht. Und dementsprechend, ja, die Aktie, die zwischenzeitlich auf Höhenflug war, mittlerweile wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich hatte die Aktie damals bei Kursen von 100 Euro und mehr als Short-Kandidat bezeichnet. Wir haben sie auch in meinem Tax-Service teilweise geshort gehabt. Wir haben da schönes Geld mitverdient, sind dann irgendwann raus. Und ich hatte dann auch gesagt, zu Kursen unter 20 würde ich sie nicht mehr shorten. Kann durchaus sich deutlich erholen. Das hat sie dann auch getan. Ich hatte dann zuletzt gesagt, bei Kursen von 40 und mehr würde ich aber auch nicht mehr auf der Long-Seite mitspielen. Ich würde die Aktie einfach gar nicht anfassen. Ich mag das Unternehmen nicht. Das ist für mich ein Hedgefonds auch, der mit Lieferdiensten handelt. Man sieht das ja auch wieder, Börsengang einer Tochter in Dubai quasi. Das ist ja dann auch wieder so ein Exit. Und ja, von daher bleibe ich da mal bei einer Einschätzung. Grundsätzlich mag ich die Aktie nicht, würde sie mir nicht ins Depot packen. Aber natürlich auf dem aktuellen Niveau, gerade nach dem Kursrücksatz, den wir jetzt zuletzt schon wieder gesehen haben, würde ich sie auch nicht mehr shorten. Und wenn sie nochmal in Richtung 20 oder sogar unter 20 fallen sollte, dann könnte man sicherlich mal auf der Long-Seite versuchen. Das muss man sich dann neu anschauen. Aber wie gesagt, ich mag sie eigentlich nicht, weder als Investment noch als Trade, weil mir das Geschäftsmodell da eigentlich ja nicht so wirklich zusagt. Ja, und dann Traton, die Nutzfahrzeugtochter von VW. VW hat Probleme. Das könnte natürlich irgendwann dann auch auf die Nutzfahrzeugtochter abfärben. Und ja, die Traton-Aktie hat sich zuletzt lange gegen die ganzen Probleme und gegen den schwachen Markt, den es bei Autoaktien halt gab, behaupten können. Aber jetzt, heute, sind dann die Dämme gebrochen. Ein Minus von über 7%. Die Aktie fällt auf 28,70 Euro. Und charttechnisch muss man sagen, ist das alles andere als schön, was wir da heute gesehen haben. Denn die Aktie zuletzt war mehr oder weniger so ein bisschen seitwärts aufwärts gerichtet, nachdem sie zuvor ja schon eine Korrektur erlebt hatte von Höchstkursen von über 37 in Richtung der Marke 25. Hatte sie sich wieder so ein bisschen berappelt, war im Top in Richtung 32 und zuletzt so ein bisschen ausgependelt. Und jetzt fällt sie nachhaltig unter 30. Das heißt, man muss sich eigentlich hier darauf einstellen, dass es hier bald nochmal Kurse von 25, vielleicht sogar 24 Euro gibt. Würde ich das unbedingt traden, dafür ist das Downside-Potenzial kurzfristig eigentlich zu gering. Aber würde ich die Aktie jetzt irgendwie dann kaufen in Schwäche? Nein, hier würde ich keine Dips kaufen, sondern würde erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und die Gewinnerseite ist Scout24, Fresenius Medical Care und Gerresheimer Glas, wenn man so will, oder Gerresheimer AG heißen sie jetzt nur noch. Da muss man sagen, Scout24 hat einen guten Job in der Vergangenheit gemacht. Das Management hat hier auch Unternehmensteile teilweise verkauft. Das war zum Teil auch ein bisschen fragwürdig. Das ging so ein bisschen in Richtung Delivery Hero, aber letztendlich hat man auch weitere Scout24-Geschäfte eben behalten. So hat man auch ein operatives Geschäft und ist hier nicht irgendwie so eine Art Hedgefonds. Und zuletzt hat man auch das Geld, was man eben eingenommen hat durch Unternehmensteilverkäufe, sehr gut eingesetzt, zum Teil auch für Aktienrückkäufe. Die Aktie ist zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, ist noch nicht so lange her. Im August diesen Jahres, da gab es sie für etwa 65, 66 Euro mittlerweile. In der Spitze waren wir schon über 90, heute 87,75. Ja, das einzige Problem, was ich habe, sie ist halt schon gelaufen. Das heißt, wer hier drin ist, der kann sie definitiv halten. Aber auf dem Niveau noch zukaufen oder einsteigen, da tue ich mich dann doch ein bisschen schwer. Allerdings verkaufen muss man sie auch nicht, denn ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn es dann aber in Richtung 100 Euro geht, kann man sicherlich auch mal über zumindest Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Fresenius Medical Care hingegen habe ich schon vor längerer Zeit positiv besprochen, habe gesagt, mir gefällt gut, dass der Mutterkonzern Fresenius seine Tochter jetzt mehr in die Unabhängigkeit entlässt. Der Mutterkonzern selbst hat zuletzt auch Fortschritte gemacht, aber noch besser läuft es jetzt bei Fresenius Medical Care. Ich hatte immer gesagt, dass ich dieses Unternehmen aus diesem Konzernverbund bevorzuge und die Aktie ist zuletzt super gelaufen, ist noch nicht so lange her, auch hier, es war sogar auch im August, da gab es die Aktie für 32,50 und weniger. Und mittlerweile sind wir über 45 angekommen. Das sieht also gut aus. Und hier muss man auch sagen, die fundamentale Bewertung ist nicht so hoch. Das heißt, trotz dieser Kursrallye, anders als bei Scout24, kann man hier zumindest, wenn es mal einen schwachen Tag gibt, wenn es mal einen Dip gibt, gerne so in Richtung 42 Euro vielleicht, den kann man hier nutzen und noch einsteigen. Ansonsten, wer die Aktie hat, sollte sie definitiv halten. Und wie gesagt, an schwachen Tagen kann man sogar einen Nachkauf oder Einkauf, wenn man noch nicht drin ist, überlegen. Ja, und der Tagesgewinner Gerresheimer, zuletzt ja auch zum Teil heftig unter Druck geraten. Ich glaube, da gab es auch eine Gewinnwarnung, wenn ich das jetzt nicht verwechsle. Und die Aktie teilweise abgestürzt unter 70 Euro, hat sich dann aber zuletzt so ein bisschen berappelt, ist schön gestiegen. Das Problem ist nur, charttechnisch kann sie im Prinzip steigen bis etwa 80, 82 Euro, also nochmal so 4-5% vom aktuellen Niveau aus. Und erst dann würde sich entscheiden, war das einfach nur eine Gegenbewegung auf den zuvorigen Ausverkauf und geht danach wieder weiter abwärts. Oder aber ist hier tatsächlich eine Trendwende eingeleitet. Von daher, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich auch noch halten. Aber jetzt hier schon kaufen würde ich nicht. Auch Dips würde ich hier nicht kaufen, sondern ich würde hier warten, ob die Aktie es schafft, über die 82 zu steigen. Gerne bis so 84, 85, 86 Euro. Und anschließend die Rücksetzer sollten dann nicht mehr nachhaltig unter 82 gehen. So bis maximal die runde Marke 80 wäre noch tolerabel. Und wenn es darunter ginge, müsste man sich ausstoppen lassen. Also ich würde hier, wie gesagt, abwarten, wie sie sich entwickelt, ob sie es schafft, über die 82 zu kommen und dann anschließend zumindest die 80 Euro-Marke zu halten. Wenn das der Fall ist, dann könnte hier das Gröbste durch sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends einstellen. Dann der SDAX, heute mit einem Minus von knapp 160 Punkten, 1,13%, 13.910,24. Verliererseite SMA Solar, Stratec und Nagaro. Alle Aktien hatte ich zuletzt nicht besonders positiv gesprochen. SMA Solar zwischenzeitlich mal eine schöne Erholung, aber letztlich so eine Art Dead Cat Bounce, wenngleich ich sie noch nicht komplett tot sagen möchte. Aber jeder weiß, ich habe die Aktie zu Kursen weit über 100 Euro, 110 Euro hier als Short-Kandidaten bezeichnet und hatte damit absolut recht. Heute bezahlt man 13,50 und das war in der Vergangenheit immer so. Es gab immer wieder Phasen mit absoluten Solarbooms. Der letzte war halt durch die Biden-Regierung und die massiven Solarsubventionen initiiert und da konnte SMA Solar immer hoch steigen und hinterher fiel das dann in sich zusammen. Wobei man auch sagen muss, der Anstieg bei SMA Solar, der erfolgte erst in der letzten Phase, als wirklich dann bei allen anderen die Wechselrichter ausverkauft waren und man sie noch brauchte, eben weil es ja die Subventionen gab, weil der Markt geboomt hat. Da haben dann viele halt gesagt, okay, bevor ich gar keine Wechselrichter habe, nehme ich halt die eigentlich zu teuren von SMA Solar. Deswegen haben die Geschäfte da geboomt. Ich hatte damals schon gewarnt, dass schon dass es so spät erst da boomt, ein Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen an sich schwach ist. Ich habe die Pläne des Managements, dass man hier jetzt die Produktionskapazitäten hochfahren möchte, massiv kritisiert. Ich habe gesagt, wenn man das tut, kann das am Ende sogar das Aus des Unternehmens bedeuten. Mittlerweile ist man da auch so ein bisschen eingelenkt. Man möchte jetzt nicht mehr nach neue Fabriken und so weiter bauen. Das ist sicherlich gut. Insofern, wie gesagt, möchte ich sie auch nicht ganz tot sagen. Aber wer hier zu 100, 110 oder höher noch eingestiegen ist, dem kann man auch nicht mehr helfen. Es war da ein klarer Short-Kandidat. Die Aktie ist komplett abgestürzt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt zu 13,50 Euro. Wenn ich einen Short bei 100 oder 110 aufgemacht hätte, würde ich ihn wahrscheinlich jetzt irgendwann auch mal schließen. Denn wie gesagt, Kurs T0 oder eine Unternehmenspleite sehe ich jetzt kurzfristig hier auch noch nicht. So schlimm ist es dann doch nicht. Und man hat ja da seinen Schnitt gemacht. Allerdings auf der Long-Seite würde ich sie auch nicht spielen. Klar, für kurzfristige Trades hat sich ja zuletzt schön erholt. Kann man das vielleicht machen, aber dafür wäre mir die Aktie insgesamt zu schlecht. Ich mag für Trades lieber starke Aktien, die mal eine Korrektur machen. Wenn zum Beispiel eine Apple mal 10% fallen würde, gut, Apple ist meines Erachtens auch fundamental zu teuer, aber gut, das interessiert derzeit keinen, dann würde ich da vielleicht eine Long-Spekulation auch mal wagen. Aber ich würde niemals bei solchen Rohrkrepierern da irgendwie auf eine Gegenbewegung setzen, weil das in der Regel meistens dann doch schief geht und vor allen Dingen, weil man dann kein Netz und doppelten Boden hat, wenn es eben weiter nach unten geht, dann kann es auch im Zweifel sogar in Richtung Null gehen und von daher lasse ich von solchen Spekulationen lieber die Finger. Dann Stratec aus dem Medizintechniksektor, auch nicht sonderlich erfolgreich, hatte auch mal eine kurze, kleine Boomphase zu Zeiten von Corona, ist aber auch schon wieder vorbei und Nagaro hatte ich oftmals schon negativ besprochen, alleine schon hier. Es gab damals eine Short-Attacke, das kann passieren, es gab dann das Management, das gesagt hat, was die Shortseller da treiben, ist Quatsch. Bei uns ist alles in Ordnung, nur um dann wenige Tage später auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens zu sagen, okay, unsere Prognosen sind zu ambitioniert, das können wir nicht einhalten. Und wer so mit seinen Aktionären kommuniziert, wer die quasi auch belügt, da halte ich gar nichts von. Deswegen habe ich immer gesagt, ich würde in diese Aktie nicht einsteigen. Ich hatte auch gesagt, es ist durchaus möglich, wenn sie da nachhaltig über 90 kommt, dass es Kaufsignale Richtung 110 gibt. Und es sah kurzfristig auch so aus. Aber jetzt heute gibt es dann gleich wieder auf den Deckel ein Minus von fast 10% Richtung 84. Also so wirklich gezündet hat sie nicht. Und wie gesagt, von solchen Aktien lasse ich ganz grundsätzlich die Finger. Also nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Ja, und die Gewinnerseite, Auto 1 oder Auto 1 Group, Alschem und Evotec. Auto 1 Group hatte ich hier zu Kursen von 4, 5, 6, 7, 8 Euro immer wieder positiv besprochen. Mittlerweile hat sich die Aktie gegenüber den Tiefskursen, ich glaube, fast vervierfacht. Zuletzt gab es ja auch den Indexaufstieg, also hier läuft es nach wie vor rund. Ich habe selber mit dem Unternehmen schon Geschäfte gemacht, habe zwei Autos, Gebrauchtautos an wirkaufendeinauto.de verhökert, wenn man so will. Klar, man kriegt einen Tick weniger, wobei es gar nicht so viel weniger war, wie ich auf dem Markt sonst erzielt hätte. Man hat aber auch viel weniger Ärger. Bei mir war es so, ich habe alle Daten im Internet eingegeben, habe einen Preis angezeigt bekommen. Dann bin ich hingefahren, sie haben das Auto sich komplett angeguckt. Eine halbe Stunde hat das gedauert. Mit dem iPad wurde sogar der Motor gefilmt und so weiter. Dann wurde das eingeschickt und nach wenigen Minuten kam die Bestätigung. Und bei mir war es so, dass beide Male der Preis, der zuvor im Internet genannt wurde, auch am Ende dann rauskam. Also da wurde nichts irgendwie reduziert und so weiter. Vielleicht hatte ich da Glück oder aber ich habe vorher dann auch ehrliche Angaben gemacht. Vielleicht macht das auch nicht jeder. Und wie dem auch sei, auf jeden Fall kann ich nur sagen, aus den Geschäftsbeziehungen, die ich hatte, es waren nicht viele, aber immerhin zwei, bin ich absolut zufrieden mit dem Unternehmen und die Aktie finde ich auch ganz gut. Einziges Manko, was ich hier halt auch in der Vergangenheit schon angesprochen habe, sie kamen zu absoluten Boomzeiten an den Markt, deswegen die Aktie teilweise 50, 60 Euro gekostet und das war natürlich des Guten zu viel und so schnell sehe ich sie da auch nicht wieder, aber aktuell 16,62 Euro, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, so 18 bis 20 kann ich mir vorstellen und dann muss man mal weiterschauen. Generell, wie gesagt, bin ich mit der Aktie sehr zufrieden. Dann Alschem, das ist mal, wenn man so will, ein Chemiekonzern aus Deutschland, bei dem es einigermaßen noch läuft. Die haben halt nicht so viele Probleme mit Energiekosten und die Aktie hat sich zuletzt sehr, sehr gut entwickelt, muss man definitiv sagen. Charttechnisch auch der Ausbruch über die Marke von 52 wurde nochmal quasi auch per Pullback bestätigt. Kursziel liegt damit so im Bereich ja so 62 bis 65. Aktuell sind wir allerdings auch schon bei 59,40 Euro. Also das einzige Manko, was ich hier sehe, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben, bis es dann zur nächsten Konsolidierung kommen könnte. Aber generell bin ich mit Alschem unverändert auch einverstanden. Und wer die Aktie hat, kann sie definitiv halten. Ja, und Evotec, da würde ich einfach auf das Biotech-Video heute verweisen. Da habe ich auch was zu Evotec gesagt. Generell aber auch nichts anderes, wie ich zuletzt auch schon hier im Podcast immer gesagt habe. Aus meiner Sicht der Abgang von Dr. Werner Landthaler unwürdig. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Ich hatte ihn ja auch persönlich schon kennengelernt. Und auch bei Evotec selbst versteht man es nicht. Habe auf dem Eigenkapitalforum ja nochmal nachgefragt, was er da so verzapft hat, konnte keiner sich dort erklären, aber nun, es ist, wie es ist, die Aktie ist daraufhin eingestürzt, aber sie ist eigentlich mehr wert als die aktuellen 8 oder 9 Euro, Analysten gehen eigentlich von mindestens 10 bis 12 Euro aus, eher mehr und insofern finde ich die Aktie spannend und bis 10 Euro ist sie für mich eigentlich eher ein Kaufkandidat. Ja, und dann noch kurz zum TecDAX, heute mit einem Minus von 7,61 Punkten oder 0,22%, 3.513,65. Man konnte sich jetzt von der 3.350er Marke wieder mal nach oben lösen. Man ist auch über die 3.500 gekommen, aber halt noch nicht sonderlich nachhaltig. Dennoch, die Anzeichen mehren sich, dass es mit dem TecDAX aufwärts gehen könnte. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute Energiekontor. Die ist zuletzt aber gut angelaufen, gut hochgesprungen. Da gab es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Generell muss man sagen, die Aktie ist auch aus meiner Sicht zu günstig. Aber ob das jetzt schon reicht, damit sie jetzt weitere Kursgewinne in den nächsten Tagen sieht, muss man abwarten. Viele deutsche Nebenwerte sind halt zu günstig, nur die will halt derzeit keiner haben. Dann SMA Solar und Nagaro, die habe ich schon besprochen und dann bleibt noch die Gewinnerseite. Und da haben wir Deutsche Telekom, TeamViewer und Evotec. Und da muss man sagen, Deutsche Telekom, ja 30 Euro glatt, da läuft es derzeit absolut rund. Schöner Dividendenwert, hatte ich ja auch in den letzten Jahren immer wieder, gerade auch Neulingen, ans Herz gelegt, dass man sich vielleicht mal eine T-Aktie ins Depot packt, zu Kursen von 12, 13, 14, 15, 16 Euro. Warum? Naja, weil der Kurs relativ wenig geschwankt ist, da bekommt man dann auch ein gewisses Gefühl für den Markt, ohne gleich die absolute Höchstvolatilität zu haben. Man hat eine Dividendenrendite von 3-4%, über 4% sogar, glaube ich, bekommen. Und es war einfach eine Aktie, die auch zu günstig war und das hat sich jetzt am Markt dann eben auch gezeigt und dementsprechend ist die Aktie von den damaligen Tiefskursen 12, 13, 14 Euro in Richtung 30 und mehr geklettert. Die Dividenden in den letzten 3-4 Jahren kamen noch on top, also das sieht wirklich wieder ganz gut aus. Dann TeamViewer, da sieht es alles andere als gut aus, zuletzt mit einer riesigen Übernahme. Das erinnert dann schon wieder an das Manchester United Sponsoring. Hier würde ich Abstand halten. Generell, TeamViewer wurde ja immer in der Vergangenheit mit Zoom Video verglichen, konnte ich nie nachvollziehen. Ich habe damals bei der Emission beim IPO einen Bericht über die Aktie geschrieben, habe geschrieben, da steigt ein Finanzinvestor aus, die Aktie kommt eigentlich zu teuer. Das war zunächst auch richtig. Die Aktie ist vom Emissionspreis erst einmal deutlich zurückgefallen, fast 20% oder sogar mehr als 20%. Dann kam eben Corona, dann kam dieser Boom, dann kam das billige Geld und die Aktie wurde als deutsche Zoom gehandelt, was sie nie war und auch nie ist und nie sein wird. Und sie schoss durch die Decke, aber dann kamen eben solche Entscheidungen wie das Sponsoring von Manchester United, wo man viel Geld verbrannt hat im Prinzip auch und die Aktie ist tief gefallen. Zwischenzeitlich hat man dann den Finanzvorstand, der für dieses Desaster verantwortlich gewesen sein soll, hauptsächlich gefeuert. Aber jetzt, wie gesagt, macht man wieder so einen Übernahmedeal, der aus meiner Sicht ja nicht so besonders sinnvoll erscheint. Vor allen Dingen ist er sehr, sehr teuer. Ja, das sagt jeder Analyst auch und das ist schon selten. Und das sind natürlich dann massive Risiken, die man hier eingeht und das gefällt mir absolut nicht. Und dementsprechend TeamViewer ist für mich bis auf Weiteres erledigt. Klar, die Aktie ist jetzt zuletzt von über 12 in Richtung 10 gefallen, da kann die sich auch mal ein bisschen erholen. Vielleicht steigt sie nochmal Richtung 11, aber ob das nachhaltig dann ein Erfolg wird, das hängt sehr stark von der Übernahme ab, ob die dann erfolgreich umgesetzt werden kann und da würde ich nicht drauf wetten. Ja, und Evotec hatte ich schon besprochen. Und damit kann ich dann auch zum amerikanischen Markt übergehen und hier zunächst zum Dow Jones. Und der Schwäche zuletzt, muss man ganz klar sagen, heute wieder ein Minus von 110,58 Punkten oder 0,25%, 43.717,48. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass es charttechnisch immer noch unproblematisch ist. Allerdings, es wird langsam problematisch, wenn die Bullen nicht so langsam jetzt wieder das Ruder in die Hand nehmen. So ein bisschen Luft nach unten ist noch so, der Bereich 43,2 bis 43,5. Da sollte der Index spätestens drehen. Alles in allem, aber wie gesagt, gab es zuletzt viele rote Kerzen, das sah nicht gut aus, aber hat im Chart noch nichts kaputt gemacht. Gewinner, Verlierer im Dow Jones, auf der Verliererseite Chevron, Verizon Communications und United Health Group. Chevron aus dem Ölsektor, da muss man einfach immer nur auf die Ölpreise auch so ein bisschen gucken. Brent heute mit einem Minus von 0,8% in Richtung oder unter 74 Dollar. WTI ja in Richtung 70,50, also in Richtung 70, auch 0,7% im Minus und wenn die Ölpreise fallen, ist das meistens nicht gut für die Ölkonzerne und insbesondere Occidental Petroleum, die Warren Buffett-Wette, die hat es ja in diesem Jahr auch heftig zerrissen, muss man sagen, und die ist zuletzt ja auch unter die 50-Dollar-Marke gefallen, also das ist alles so ein bisschen problematisch. Nichtsdestotrotz finden wir den Ölsektor interessant, deswegen habe ich ihn auch in der aktuellen Ausgabe des Total Return Börsenbrief zum Thema des Monats gemacht, zusammen mit den Kollegen und ja, wer sich für Ölaktien interessiert, der sollte sich den Total Return Börsenbrief vielleicht einmal ansehen, das könnte dann spannend sein. Ansonsten Verizon Communications, Telekommunikationssektor, klassischer Dividendenwert, waren jetzt heute auch nicht unbedingt so gefragt und United Health Group, das ist nach wie vor das Problem, da gab es ja einen Mord im Management, wenn man so will und ja, das hat zum einen natürlich dann die Aktie so ein bisschen zuletzt belastet, aber generell der größere Belastungsfaktor ist, dass viele Analysten sagen, okay, dieser Mord zeigt, dass viele Kunden mit der sehr harschen Praxis der Versicherungskonzerne, Krankenversicherungskonzerne in den USA, dass die da lange nicht alles bezahlen, dass sie sich da immer wieder querstellen, dass viele Kunden damit nicht einverstanden sind und das hat sich jetzt eben auch in diesem Mord ausgedrückt, ist natürlich keine Lösung, muss man sagen. Also wenn man da unzufrieden ist, müsste man andere Möglichkeiten des Protests und so weiter finden. Aber klar, wenn einer todsterbenskrank ist und vielleicht seine Behandlung abgelehnt bekommen hat oder in der Familie jemand, der todsterbenskrank ist, seine Behandlung abgelehnt bekommen hat, dann kann man vielleicht auch schon mal Amok laufen, also ohne jetzt da großes Verständnis dafür so einen Mord zu haben. Wie dem auch sei, auf jeden Fall denken viele Analysten, dass die Versicherungskonzerne da besser werden müssen, dass sie da mehr bezahlen müssen und das könnte natürlich dann auf die Gewinne drücken und dementsprechend United Health Group, die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten, heute alleine 4,3% im Minus. Aber wenn man sich das anschaut, es ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie noch bei über 600, 630 Dollar, mittlerweile unter 500. Also das war jetzt schon über 20% in, glaube ich, 2 Monaten oder so, ja, November und nicht mal 2 Monaten. Und das ist natürlich schon ein Wort, denn das ist ja jetzt keine Pommesbude, sondern ein riesiger Konzern in den USA, der nicht umsonst im Dow Jones seine Aktie gelistet hat. Die Gewinnerseite hingegen, Boeing, Amazon und Honeywell. Boeing macht weiter Fortschritte. Die Krise ist zwar noch nicht vorbei, aber das neue Management hat sie jetzt langsam im Griff und dementsprechend die Aktie zuletzt schon schön erholt. Ich hatte immer darauf hingewiesen, dass Kurse unter 150 aus meiner Sicht Kaufkurse sind. Mittlerweile stehen wir über 170, 173,17 heute Schlusskurs. Und ich bin nach wie vor ein in Anführungszeichen Fan von Boeing und glaube, dass die Aktie mittelfristig noch deutlich höhere Kurse sehen wird. Allerdings muss man auch immer sagen, so ein Turnaround, der braucht seine Zeit und da kann es auch immer mal wieder Rückschläge geben. Also würde mich auch nicht wundern, wenn es die Aktie vielleicht nochmal im Bereich 160 oder unter 160 geben würde. Solche Rückschläge, die sind es dann, die man nutzen muss. Da muss man eben mutig sein. Dann Amazon zieht weiter seine Kreise, muss man sagen, von Allzeithoch zu Allzeithoch. Man hatte ja kürzlich ein charttechnisches Kaufsignal generiert mit dem Sprung über die Marke von etwa 200, 205 Dollar. Kaufsignal hat ein Kursziel im Bereich von 240, vielleicht ein Tick mehr. Und 233 knapp stehen wir heute schon. Also ein bisschen Luft nach oben ist noch. Wer die Aktie hat, sollte sie behalten. Auf dem aktuellen Niveau noch aufspringen, das halte ich allerdings für nicht ganz so sinnvoll. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Honeywell International. Und da sind zuletzt ja aktivistische Investoren eingestiegen, die auch hier Druck auf das Management gemacht haben. Und das Management hat sich jetzt dahingehend geäußert, dass die Vorschläge, die dort gemacht wurden, durchaus nicht uninteressant sein und dass man in diese Richtung gehen können. Und das hat heute die Aktie natürlich beflügelt. Ein Plus von 3,7%. Top-Gewinner im Dow Jones. Und wenn man sich das anschaut, die Aktie 236 Dollar und das ist, wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, quasi ja das Allzeithoch. Also sie war bisher im absoluten Allzeithoch, war sie glaube ich mal bei 242. Also das sind dann wirklich nur noch 2-3%, die da fehlen. Und trotzdem sind hier Investoren am Werk und sagen, okay, ihr könntet noch besser werden. Also ein ohnehin ja anscheinend schon gut aufgestellter Konzern, sonst würde die Aktie nicht nahe Allzeithoch stehen. Und das ist eben das, was die USA ausmacht und dementsprechend mag ich den amerikanischen Markt deshalb auch lieber als beispielsweise den deutschen, wo man ja sagen muss, natürlich die deutschen Unternehmen bekommen auch Knüppel zwischen die Beine geworfen von der Politik, aber oftmals ist da vieles auch hausgemacht, also es ist nicht nur die Politik, das muss man auch ganz klar an der Stelle mal betonen. Ja, und dann noch der Nasdaq 100, heute natürlich wieder mit einem neuen Allzeithoch, plus 316,40 Punkte, 1,45% ging es nach oben, 22.096,66. Tagesgewinner Micron Technology, gab es einige positive Analystenkommentare, zudem die Aktie zuletzt eigentlich zu deutlich korrigiert. Analysten sind der Meinung, dass es zwar eine kleine Schwäche im DRAM-Sektor geben würde, aber dass der Bereich künstliche Intelligenz die Chip-Nachfrage generell so dermaßen beflügelt, dass Micron davon profitiert und diese kleine DRAM-Delle, wenn man so will, ausbügeln kann. Dann Tesla, auch hier positive Analystenkommentare, zudem profitiert die Aktie weiter von der Nähe Elon Musk zum gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Und ja, da darf man auch gespannt sein, was Musk mit in seiner neuen Funktion da, der ja da die Beamten in den USA zurechtstutzen soll, zusammen mit Vivek Ramaswamy, was die beiden da auf die Beine stellen. Ja, ich würde mal sagen, das ist zumindest mal eine gute Idee. Und wenn das jetzt einigermaßen gut umgesetzt wird, und Musk ist in der Vergangenheit nicht unbedingt als schlechter Umsetzer von Ideen bekannt geworden, wenn man sich auch Tesla anschaut, wenn man sich SpaceX anschaut, selbst wenn man sich Twitter X anschaut, wo natürlich die deutschen Linksmedien immer gerne draufprügeln, aber wo die Entwicklung gar nicht so schlecht ist, wie hier dargestellt wird, dann kann man davon ausgehen, dass diese Doge-Behörde, die Ramaswamy und Musk da zusammen leiten, dass die auch Erfolg haben wird. Und das wäre natürlich auch wünschenswert für die USA, für den Staat. Ja, und der Tagesgewinner Broadcom, da wirken die Quartalszahlen nach. Die Aktie ist ja schon am Freitag nach Quartalszahlen am Donnerstagabend um, ich glaube, 24% angesprungen. Heute weiter 11% plus. Und hier freut sich natürlich insbesondere Nancy Pelosi, denn die hat die Aktie vor einigen Wochen ja quasi relativ niedrig gekauft. Ja, gibt es auch wieder Vorwürfe, Insider-Trading im Kongress und so weiter. Das lässt sich da nichts beweisen und so weiter. Deswegen sollte man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist halt schon auffällig, wie oft da Nancy Pelosi, deren Ehemann ja auch Hedgefondsmanager war bzw. ist, da richtig liegt. Und dementsprechend gibt es ja auch in den USA schon Internetseiten, die sich da mit dem Handeln von Kongressabgeordneten befassen und wo das getrackt wird. Und da kann man Nancy Pelosi und ihrem Mann sicherlich mal folgen. Das ist da wahrscheinlich nicht das Dümmste. Wahrscheinlich sogar besser, als wenn man irgendwie bei Lanxess einsteigt, wie das David Einhorn gemacht hat. Ja, und die Tagesverlierer Arm Holdings, Supermicro Computer und Palo Alto Network. Arm Holdings, ja, zuletzt die Chipwerte eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt gab es dann Ermittlungen gegen Nvidia in China. Deswegen Nvidia zuletzt so ein bisschen unter Druck gestanden, zieht dann auch Arm Holdings so ein bisschen mit nach unten, zumal Arm auch sehr, sehr hoch bewertet war und ist. Und heute, wie gesagt, ein Minus von 4,5%. Dann Supermicro Computer, die sind aus dem Nasdaq 100, glaube ich, rausgeflogen. Am vergangenen Freitag wurde das nachbörslich bekannt. Hinzu kam, dass man jetzt auch angekündigt hat, dass man frisches Kapital aufnehmen möchte. Das kommt natürlich auch bei den Aktionären nicht so gut an, wenn es da ja Wandelanleihen oder Kapitalerhöhungen sogar gibt. Und dementsprechend die Aktie heute zweitgrößter Verlierer. Teilweise hatte sie mehr als 10% verloren. Am Ende waren es immer noch minus 8%. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Palo Alto Network, und die hat sich halbiert oder mehr als halbiert. Nein, sie hat sich nicht ganz halbiert, so muss man sagen. Und da gab es auch schon panische Schreckensnachrichten. Was sei denn da los? Warum habe sich die Aktie halbiert? Nun ist es ganz einfach, hier gab es einen Aktiensplit. Kann sein, dass der noch nicht in jedem Depot eingetragen ist. Gerade Neo-Broker brauchen da auch mal 2-3 Tage für, aber selbst klassische haben in der Vergangenheit da länger für gebraucht. Und dementsprechend, wenn das dann noch nicht eingebucht ist, dann müsst ihr einfach abwarten. Fakt ist, wer bisher zum Beispiel 50 Aktien gehalten hat, der hat dann in Zukunft 100. Aber natürlich ist dadurch der Kurs dann auch um etwa 50% gefallen. Und generell, wenn man das rausrechnet, diesen Split, wir haben hier ein Minus von, ich glaube, 48,5%. Tatsächlich müssten es ja 50 sein. Wenn man das dann also berücksichtigen würde, dann wäre die Aktie heute sogar im Plus gewesen und sogar gar nicht mal so ganz knapp. Ja, das war dann alles zum US-Markt. Die Kryptos habe ich schon besprochen. Das heißt, nach 40 Minuten bin ich dann jetzt für heute auch schon durch. Ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wie gesagt, wie ich das jetzt über Weihnachten und den Jahreswechsel mache, muss ich sehen. Vielleicht lasse ich es auch am 23. ausfallen, mache am 30. noch was oder so. Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. In diesem Sinne hoffe ich aber, dass euch der Podcast gefallen hat. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Da lege ich aktuell nämlich besonderen Fokus drauf auf den YouTube-Kanal. Heute mit dem Biotech-Video. Kann sein, dass wir vielleicht morgen schon ein neues Video machen und am Donnerstag dann eins, weil eben am letzten Donnerstag das ausfallen musste, weil Tobi leider da bei einem Filmdreh war und deswegen das Video nicht bearbeiten konnte. Erstmal schauen, wie das Biotech-Video läuft, ob es sich da lohnt, morgen schon noch eins zu machen oder ob nur am Donnerstag eins kommt. Fakt ist, der YouTube-Kanal lief zuletzt gut und da möchte ich jetzt dranbleiben. Aber natürlich auch der Podcast wird weiter kommen, auch wenn es vielleicht mal über Weihnachten da ein oder zwei Wochen eine Pause geben sollte. Ja, und das soll es, wie gesagt, dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche allen einen guten Abend, eine gute Nacht oder wer es dann morgen im Tagesverlauf erst hört, einen guten Handelstag. Und natürlich auch an dieser Stelle jetzt schon, weil es noch nicht ganz sicher ist, ob es nächste Woche noch einen Podcast gibt, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage wie immer nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ihr euer Sascha Huber.